liebe Freunde, es ist euer Fachpodcast wieder für Commodore, Atari. Mir zugeschaltet ist Jan, ich bin Olli vom offenen Kanal.
Es ist unsere dritte Sendung.
Ich hab meinen Kopf. Geht das? Hallo Jan, hörst du mich?
Ja, da kommt zwei Port bei mir. Beim kommt zwei Port ist ein Wackler drin. Aber ich denke, wir sind ready für heute.
Olli. Heute die Spiele Wolfenstein, dann reden wir drüber über California Games und dann haben wir noch ein ganz neues Spiel, das hat der Marco mitgebracht, der sich nachher noch zuschaltet.
Ja.
Also
ja.
Und heute auch die neuen Datasetten ist auch ein Thema, ja, worüber wir reden wollen.
Prince of Persia ist jetzt auch rausgekommen, Prince of Persia, die neue Prince of Persia.
Ja.
Und wir machen heute alles rund um das Thema Nadeldruck und Endlospapier.
Ich muss mal ganz kurz noch hier die Taschentücher von meinem Schreibtisch wegmachen. War eine lange Nacht, Jungs. Ihr wisst, was ich meine. Mädels verstehen das vielleicht nicht so ganz, aber knick, knack, liebe Boys da draußen. Und jetzt fangen wir jetzt auch gleich an mit der Sendung. Jan, was hast du denn vorbereitet heute?
Ja, Command Dir Enter, Run Fest und Flauschig.exe. Das war, glaube ich, gar nicht mich. Hey,
Leute,
ich habe keine Zeitreise gemacht. Wir sind nicht im offenen Kanal.
Zeitreise gemacht. Das war unsere alte Sendung, die wir früher noch auf dem offenen Kanal hatten.
Ja, ich habe abgespielt.
Da hielten wir noch der Hamburger Junge Olli und der Bremer Jan.
Genau.
Da haben wir noch diese Sendung gemacht, die damals für alle Nerds war. Die wurde 1992 leider vom offenen Kanal eingestellt, weil einer der beiden Moderatoren immer mit offener Hose moderiert hat und der Penis auf und zu raushängt. Aber das lag noch daran, dass er Vorbereitungen zur Sendung beziehungsweise dann noch beschäftigt war. Nichtsdestotrotz kommen wir in die aktuelle Zeit zurück. Wir morphen euch in die Gegenwart. Wir haben heute den 12. März 1982.
Mein Gott, Olli, wir müssen zurück. Zurück in die Zukunft.
Ja, wir müssen zurück in die Zukunft. Wir sind immer noch, ja, lasst euch nicht täuschen von unseren witzigen Sachen. Wir sind immer noch die beiden untrainierten Typen.
Lasst euch nicht täuschen von unseren witzigen Sachen.
Guter Titel schon für die Sendung. Ja, lasst euch nicht täuschen. Wir sind nämlich eigentlich gar nicht so witzig. Auch in unseren Herzen sind zwei ungeliebte kleine Jungs, die versuchen, Liebe zu erreichen mit diesem Podcast. Es ist der erste Kaffee, den ich trinke. Es ist die aktuelle Sendung.
Komm,
es soll
runter.
Uns eine Lehre sein, Jan, dass wir letztes Mal nämlich am Freitag aufgenommen haben und den ESC-Vorentscheid nicht mit drauf hatten.
Ja, das stimmt. Das war letzte Woche natürlich dramatisch, weil wir es nicht aktuell besprechen konnten. Das passiert uns diese Woche nicht. Was ist denn, welches Großereignis haben wir denn jetzt gestern verpasst, was wir heute so lange besprechen können?
Ja, da habe ich gestern Morgen, Hamburg, 8 Tote als erstes zu lesen. Und ich als Hamburger dachte auch, ach du Scheiße. Noch nie dagewesener Verbrechen in Hamburg, 8 Menschen erschossen worden in einer Kirche der, wie heißt es?
Zeugen Jehovas, genau.
Zeugen
Jehovas in Alsterdorf. Und das hat tatsächlich...
Alstertal?
Ich dachte Alsterdorf. Mhm.
Ich glaube, Alstertal, das kann man beides verwechseln. Alstertal liegt da bei Poppenbüttel, Alsterdorf liegt da auch bei Poppenbüttel. Ich weiß auch nicht, was das soll. Gibt's beides auf alle Fälle. Da hat der Hamburger sich damals nicht so entscheiden können.
Ja, auf jeden Fall ein ganz schreckliches Verbrechen. Das hat uns diese Woche dazu veranlasst. Wir haben die Sendung aufgezeichnet am Donnerstag. Thema Bestattungen. Also eigentlich eine ganz...
Hätte doch gepasst.
Naja, ja, hätte doch gepasst, Alter. Und dann haben wir, dann natürlich waren da so 3-4 Sprüche drin, wo ich gedacht habe, ey, wenn da Oma nach der Heute-Show nochmal derbe ablachen möchte und das nicht vermeiden kann, was dann danach kommt, weil es im linearen Programm ist, dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir das in die Mediathek rein. Fand ich irgendwie uncool. Und ich habe schon, dann haben wir die Pressekonferenz noch abgewartet am Donnerstag, weil ich habe schon geahnt, jetzt mal wirklich harter Medientalk, wie es nun mal läuft im Medienbusiness. Ich habe schon geahnt, erstmal ist es eine Kirche.
Dass eine Amok läuft oder
Nein. Ich habe schon geahnt, das wird ein für die deutsche Gesellschaft schwierig zu besprechender Fall, wo man auf einmal wieder unnötig differenziert ist. Ich sag's jetzt mal ganz platt, ne, wenn das ein islamistischer Attentäter gewesen wäre, hätte man in den nächsten 3 Monate über gar nichts anderes gesprochen. Es war in Anführungsstrichen nur ein mutmaßlich psychisch kranker Mensch, der eben auch ausgestiegen ist aus den Zeugen Jehovas, dieser sehr kleinen, verschworenen, ich glaube evangelikalen, schwer evangelikalen sektenartigen Christengemeinde. Und da habe ich schon gedacht, okay, nach der Pressekonferenz, jetzt werden sie sagen, ja gut, das war alles so ein internes Ding, da legt sich die Aufregung schnell. Andererseits, allein die Vorstellung, 8 Leute einfach aus
dem
Leben genommen, ein ganz furchtbares Verbrechen und dann irgendwie auch so ein bisschen... Ich fand das einfach unpassend, da haben wir die Bestattungssendung einfach nicht ausstrahlen lassen, haben drum gebeten, war auch dann okay irgendwie.
Ich habe mich schon gewundert, dass ich gestern Abend Sebastian Krumbiegel im Fernsehen habe singen sehen. Ich bin natürlich wie jeden Freitag nervös vom Fernseher und will deine Sendung sofort brühwarm sehen. Und auf einmal sehe ich nochmal den Eierwurf von Halle, der natürlich auch nicht ebenso, also auch eine starke Performance war, die es auch verdient hat, nochmal im Fernsehen gezeigt.
Ja, aber wollten wir in die Mediathek dann stellen. Also ich finde das ganz furchtbar. Ein herzliches Beileid an alle Angehörigen und Betroffenen. Ja. Das ist wirklich...
Ja, ich glaube, wirklich auch so in Hamburg, das erste Mal. Wie heißt der Andi Grote, der Außenminister von Hamburg? Wieso heißt der eigentlich Andi?
Andi Grote, damit er bei Polizeiübungen schneller gerufen werden kann oder sowas. Vielleicht irgendwie weiß ich nicht.
Der heißt Andy, wird er geschrieben. A-N-D-Y.
Ja, das ist, damit er in der Familie nicht verwechselt wird mit dem Familienhund Andreas. Der Hund heißt Andreas und Mann heißt Andy. Das ist ganz wichtig, damit er nicht, wenn einer Andreas ruft, damit er nicht sich umdreht, sondern Andy ist er und Andreas ist der Hund.
Wir sind geschickt rausgekommen aus dieser traurigen Nachricht und machen jetzt mal weiter mit unserer Sendung.
Was bist du denn heute in so einem Metamodus?
Ey, kannst du mal aufhören, mich zu analysieren?
Wir wollen euch nicht verunsichern mit unseren lustigen Sprüchen.
Ja, wollen wir auch nicht. Bei dir, Jan, das ist ja immer das Gleiche. Ich muss ja immer aufpassen hier, was man sagt noch bei dir. Seit du auf die dunkle Seite der politischen Correctness gewechselt bist, muss ich hier immer vor der Sendung mich vorbereiten. Was kann ich noch sagen? Wo fährt er mir in die Parade? Ja,
du kannst natürlich alles sagen. Danke, Jan. Du kannst alles sagen. Hier wird offiziell... Du kannst alles sagen, du musst halt mit den Konsequenzen leben.
Mit den Konsequenzen, die du mir dann einbrocken wirst.
Natürlich. Nee, aber lass uns mal, ich finde das ist nicht erschöpfend besprochen. Ich finde das tatsächlich einigermaßen zynisch und ich finde das auch eigentlich ziemlich schrecklich, dass bei so einem schrecklichen Verbrechen die Welle der Anteilnahme, der Empathie und der Solidarität sehr schnell abebbt. Bei 8 erschossenen Menschen, furchtbares Verbrechen. Die in den Gottesdienst gegangen sind, auch das, ne, also jetzt mal ganz Leute, man muss ja nicht gläubig sein, man muss ja nicht Teil der Religionsgemeinschaft sein, um sich das vorzustellen, da gehst du in den Gottesdienst, um quasi so das Persönlichste gemeinsam mit deiner Gemeinde auszuleben, und dann kommt da irgendein Verrückter rein und richtet so ein Blutbad an, allein das ist ja schon furchtbar. Ich finde das wirklich nicht, ich finde das
grauenhaft.
Ich finde, warum ist es so, dass man dann denkt, ja, es ist halt ein Aussteiger.
Aber wer denkt das denn?
Guck dir allein die Zeitungen an.
Wir müssen sagen, es ist Samstagmorgen, es ist gestern passiert.
48 Stunden ist es jetzt her. Ja. Es ist 48 Stunden her.
Also ich halte mich natürlich von so Blättern wie Bild jetzt fern, weil da wird natürlich sofort, das habe ich nur in der Schlagzeile eben vorher gesehen, natürlich der Attentäter natürlich ins Foto von ihm reingestellt.
Täterkult.
Was auch immer so dumm ist, dass man denkt, dass man jetzt nur, weil man als erstes Magazin beziehungsweise Zeitung ein Foto gekriegt hat, dass man das sofort posten muss, weil man wieder der Erste sein will, weil es niemandem was bringt. Es bringt den Angehörigen nichts, es bringt niemandem was, den Attentäter von so einem grausigen Verbrechen abzulichten. Das verstehe ich bis heute immer noch nicht, warum das gemacht werden muss, aber...
Ja, also, das, guck mal, ganz interessant hier, Medienanalyse. Ich bin mal auf Spiegel Online gerade, da gibt es auf der rechten Seite immer die Spalte der top gelesenen Artikel. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch die redaktionelle Auswahl, nämlich die Reihenfolge der Artikel, wie sie auf der Seite ist. Der erste Artikel von der Spiegel-Redaktion zum Thema Mordanschlag auf den Königreichssaal in Hamburg am Donnerstag vor 48 Stunden ist ein Artikel, der schon sich mit was einer Weiterdrehe beschäftigt, nämlich dass Innenministerin Nancy Faeser ein schärferes Waffenrecht prüfen möchte. Und das geht etwas unterhalb der Mitte der Seite. Also man muss schon ziemlich weit runterscrollen, um da anzukommen. Der am meisten gelesene Artikel ist aber immer noch Gewalttat gegen Zeugen Jehovas in Hamburg. Und das ist so ein, das meine ich damit. Ne? Das wird so in der Redaktion, aber da können wir jetzt, ich meine...
Da können wir nicht so viel ausschlachten, wie wenn es ein Muslim gewesen wäre, der amok gelaufen wäre.
Genau, dankbar ist natürlich für die Bild-Zeitung, dass der Täter eine Internetseite hatte, irgendwie verrückte Bücher geschrieben hat, die man immer noch bei Amazon kaufen kann, natürlich. Und wieder was aus der Rubrik, wenn die Polizei sich ein bisschen im Internet auskennen würde und so ein bisschen nicht nur Streife fährt, sondern es im Internet sachkundige Beamte gäbe, hätte man diesen Typen eventuell vielleicht auch vorher schon mal so leise auf dem Schirm haben können, um mal zu gucken, ob der das mit seiner Waffenerlaubniskarte und dass er sich im
Dezember... Das denke ich aber wirklich grundsätzlich bei all den Attentätern, sei es egal, was welcher Motivation das jetzt hat, dass man Menschen, die einfach auffällig sind und das über eine längere Zeit, dass man die einfach besser irgendwie beschattet bzw. beobachtet nur da ansprechen muss und darauf eingehen muss. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein großes Problem bei uns gesellschaftlich. Dass so irgendwie dass so Reichsbürger über Jahre hinweg sich organisieren können, Waffen organisieren können. Aber auch, ich weiß, es ist immer unpopulär zu sagen, aber Leute, die psychisch krank sind, die auffallen dadurch, dass sie vielleicht aus dem Kriegsgebiet kommen, dass man grundsätzlich aufpasst auf sich, auf seine Gesellschaft. Ich weiß, das klingt immer uncool, sowas alles zu sagen, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich da ein Problem mit haben, dass wir das nicht irgendwie hinkriegen. Und dann stellt sich natürlich gleich wieder die weitere Frage, was wollen wir machen? Menschen komplett überwachen, wie funktioniert das, ist ein schwieriges Thema, in das ich auch nicht genug eingetaucht bin, um das jetzt sagen zu können. Aber so ist das nun mal, finde ich.
Komm, lass uns mal die Köpfe wenden in Richtung.
Ja, ich wollte mit dir ganz kurz, Jan, ja. Bevor wir, können wir, ey, ihr wisst, wir sind der Podcast, der auch mal springt von einem Thema zum anderen und es ist nicht immer alles so geschickt, aber ich muss dringend nochmal mit dir eine Sache nachsprechen, um jetzt auch mal langsam in die Sendung zu kommen. Der wilde Bernd, den Käse, wusstest du, dass es den Typen wirklich gab?
Habe ich erstmal der wilde Bernd, das habe ich zugeschickt bekommen, dass der wilde Bernd, ich habe die Käsesendung ist einer der größten Social Media
unserer Karriere.
Also, dass wir so sehr polarisiert haben, also
ins Wespennest
Käsenest reingestochen.
Ja, ja. Viele haben gesagt, ich habe einen ganz widerlichen Geschmack. Viele haben aber auch gesagt, wenn du, also dein Geschmack ist so fahrig und so, und wie kann man einen S-Rom oder was du gewählt hast oder die Top 5 wählen?
Habe ich nicht S-Rom.
Comté ist wirklich der langweiligste, das ist so richtig so mitteldeutscher Käse, auf den einigt man sich.
Was hast du gegen Mitteldeutschland? Sag mal, Olli, was hast du gegen Mitteldeutschland?
Ja, weiß ich auch nicht.
Sag mal. Was ist ja, denn einiges. Gegen Mitteldeutschland?
Das ist, aber ja. Comté ist ein Mitteldeutschland-Käse. Den isst man, wenn Kaiserslautern gegen Gladbach spielt, Alter. Also es ist so. Was? Keine Ahnung, ich wollte jetzt irgendwas sagen. Ja. Das ist so ein Durchschnittskäse. Und du bist doch kein Durchschnittstyp.
Ja.
Du bist doch nicht ein Böhmermann, Alter. Du bist ja ein Typ aus dem Fernsehen.
Anja ist Käsesommelier. Die hat mir geschrieben, sie schreibt, hallo Jan, hallo Olli. Ich bin Diplom-Käsesommelier und möchte gar nicht klugscheißen. Aber dann kommt eine sechsteilige Liste. Möchte gar nicht klugscheißen, aber das muss trotzdem sein. Erstens, es gibt Schweizer Emmentaler. Der kommt natürlich aus dem Emmental. Es gibt aber auch Allgäuer Emmentaler. Der kommt aus dem Allgäu in Deutschland. Der Allgäuer Emmentaler ist milder und cremiger, also ein Käse für mich eher. Aha. Zweitens, Roquefort, das geht jetzt um dich, ist ein sehr kräftiger Edelpilz. Edelpilzkäse aus Schafsmilch. Du sollest mal Saint-Agur probieren, der ist cremiger und viel milder. Wie findest du Saint-Agur?
Zu mild, ist nicht mein Ding. Meine Geschmacksnerven sind so abgehört. Also die Zunge ist wirklich, da sind drei Schichten mit Schmirgelpapier in der Form von Käse weggeraspelt worden.
Zu viel Französisch geküsst in deinem Leben einfach.
Zu viel Französisch
gemacht. Wenn ich dich die ganze Zeit so verführerisch angucke und noch Spuren von Augen-Make-up zu haben scheine, ich musste mich gestern schminken im Zuge einer privaten Veranstaltung, Sexveranstaltung, im Zuge einer dienstlichen Veranstaltung.
Haben Sie dich wieder als Limbo-Tänzer gebucht, irgendwo bei der Hochzeit von Helene Fischer?
Am Wochenende bin ich immer noch
geil, so. Wenn du privat unter anderem Namen als Limbo-Tänzer dich anbieten würdest bei Hochzeiten, weil du irgendwie einen genetischen Fehler hast und wahnsinnig tief runterkommst und das einfach gut kannst und da einer der wenigen bist, der die Limbo-Stange so tief kriegt und der auch seine eigene Limbo-Stange natürlich mitbringt, die er unter dir durchtanzt und die dann irgendwie dadurch zu so einem Typen geworden ist, der nebenbei Geld verdient und immer denken die Leute, das ist doch Jan Böhmer. Mann, der da gerade unter der Limbo-Tanzstange.
Sagt doch immer einer, nee, kann gar nicht sein, das wird er doch niemals machen.
Der wird doch hier nicht im Industriegebiet, im Güstrow, irgendwie heute Abend um 23 Uhr da unter einer Limbo-Stange tanzen. Und danach verschwindet er ganz schnell, bevor die Leute merken, er ist es wirklich. Und das über Jahre hinweg. Und dann kommt eine Doku auf Netflix, der dich als nur deine Limbo-Seite beobachtet.
War das nicht so, dass Daniel Day-Lewis mal irgendwie 5 Jahre ausgestiegen ist und in Norditalien als Schuhmacher gearbeitet hat?
Ja, hat er, genau. Und sowas hast du bist ja, du bist zurück ich weiß nicht, wo Limbo-Tanz herkommt, aus welcher Region, aber sagen wir mal Hawaii.
Aus
Limburg wahrscheinlich. Und hast da jahrelang in so einer Limburger Limbo-Tanzschule gearbeitet. Limburger Limbo-Tanzschule. Und hast da auch andere Leute und irgendwann hast du deine, so wie Steven Seagal mit dem Aikido, hast du so deine Tricks weitergegeben, hast ein eigenes Dojo aufgemacht und bist eigentlich Limbo-Tänzer. Das sind so die schönen kleinen Gedanken, mit denen ich zum Beispiel ins Bett gehe.
Ich hoffe, dass nicht rauskommt, dass ich nach all den Jahren als erfolgreicher Fernsehmoderator nebenbei zweimal die Woche Scheiße laber bei dem Streaming-Anbieter. Das hat nicht einer auf den Trichter kommt.
Der hat nicht nur diesen journalistischen, anspruchsvollen Fernsehsendung gemacht, sondern der hat auch einfach Scheiße gelabert.
Jahrelang hat er einfach Scheiße gelabert und das hat niemand mitbekommen. Außer Tag 24. Aber den wollte keiner glauben.
Die haben über Jahre hinweg, Jan Böhmer und Olli Schulz haben über Jahre hinweg Scheiße gelabert. Wissen wir das eigentlich? Wenn das irgendwann rauskommt.
Aber nicht der Liedermacher und Singer-Songwriter Independent-Typ aus Hamburg, Olli Schulz.
Nicht der mit als Musik noch richtig groß war, das Lied. Also nicht der Typ,
nicht
oder?
Nicht der, oder? Doch, echt. Musst du mal rein.
Der war verhaftet wegen sexy.
So, pass auf, Punkt 3. Brie, jetzt kommt's auch zu dir, Brie. Muss absolut nicht langweilig sein. Olli soll sich...
Tortenbrie ist richtig... Tortenbrie raus aus Deutschland. Ganz ehrlich, Tortenbrie, langweiligster Käse
Olli
der
Welt. Olli soll sich Brie de Meau kaufen. Brie de Meau ist Katzenbrie. Nee, was ist das? Brie de Meau. Er wurde auf dem Wiener Kongress 1815... zum König der Käse ausgezeichnet. Der wird ihm schmecken. 1805, so alt ist der, von Napoleon
Klingt
persönlich.
Wie eine Dieter-Wehle-Serie, der König des Käse.
Dieter-Wehle auch nicht mehr unter uns.
Rest in Peace.
Rest in Peace.
Der ganze Stadtteil in Hamburg wurde nach ihm benannt.
Nach seinem Tod. Schwierig, nachdem die ganzen MeToo-Vorwürfe kamen, hat Hamburg Wedel sich abgewendet. Wedel,
jetzt heißt es wieder Kleinwedel, heißt es wieder jetzt.
Okay. Jetzt heißt es wieder Hamburg Tarantino.
Mach mal weiter da mit deiner Käsegeschichte.
4. Dass Olli einfach einen Mozzarella mit dem zarten, sahnigen Burrata vergleicht, zeigt, dass er noch nie eine gute Burrata gegessen hat. Das ist mich auch, habe ich mich gar nicht getraut, da in dein Käsefuhrrohr reinzureden.
Okay.
Jan, okay. Jan, du musst Olli unbedingt zum Burrata-Essen einladen. Am besten machst du einen warmen Tomatensalat, in dem der Burrata leicht schmilzt. Köstlich.
Fünftens. Ich sag dir mal eine Sache. Ja. Mir hat nämlich gestern noch einer, ein Hörer unserer Sendung, der ganz genau meiner Meinung ist, ein Video von einem italienischen Koch zugeschickt. Der meinte, diese Burrata-Scheiße haben sie sich irgendwie vor ein paar Jahren ausgedacht. Gab es alles früher nicht. Dieser Käse, das ist einfach nur Mozzarella, wo in der Mitte noch was Milchiges drin ist.
Der nicht so lange liegt, damit das schneller verkauft werden kann.
Ja, und da drin ist einfach so eine Creme und das reicht Sahne den Deutschen schon, um zu sagen, oh, guck mal, da ist eine Creme in der Mitte drin. Keine Ahnung. Ich finde, das ist alles, das schmeckt. Man kann das essen, hat aber nichts mit Käse zu tun. Das ist so ein wie so ein Brotaufstrich oder sowas. Das schmeckt nach nichts. Das ist so Walfett oder so. Mehr ist das nicht
für mich. Ich möchte da jetzt mich gar nicht weiter zu äußern, um es nicht eskalieren zu lassen. Fünftens schreibt Anja, mikrobielles Lab ist vegan. Allerdings ist die Hauptzutat im Käse immer noch Milch. Deswegen ist der Käse nur vegetarisch. Also es gibt offensichtlich mikrobielles Lab. Das ist ja dieses Kalbszeug, was da reingetan wird, damit der Käse die Milch zum Käse wird. Es gibt mittlerweile einige Käsesorten ohne tierischem Lab. Zum Beispiel auch, Achtung, der wilde Bernd. So, es gibt auch, an ihrer Theke hat sie vegane Käsesorten auf Kokosbasis und affiniert mit Kräutern und Chili, aber da habe ich echt keinen Bock drauf. Und sechstens.
Ganz kurz, bevor du sechstens machst. Der wilde Bernd ist eine legendäre Person im Dorf Nienburg in der Gemeinde Heck im westlichen Münsterland nahe der holländischen Grenze. Ihm ist ein Denkmal gewidmet. Bernd war ein Wilderer in den Nienburger Wäldern und soll im Dreißigjährigen Krieg um 1633 das Dorf vor Raub und Brandschatzung gerettet haben, indem er die Besatzung der Burg Nienburg vor herannahenden Truppen warnte. Und dann sogar, als die Not durch deren Angriff groß war, deren Anführer erschossen hat. Die Burgmänner sollen ihm 3 Wünsche gewährt haben. Er erbat free Fisken, free Jagen und free Schieden in die Graven. Das heißt, er kann freies Essen, freies Jagen und er durfte immer in den Burggraben scheißen, wann er wollte. Und letzteres bezog sich auf das alleinige Recht der Burgbesatzung, sich in den Wassergraben der Burg zu erleichtern. Forschungen in Archiven ergaben, dass die Person Bernds möglicherweise tatsächlich existiert.
Mein Gott.
Stell dir mal vor, du hast als Einziger das Recht, in den Burggraben zu scheißen.
Ja.
Und alle anderen dürfen das nicht.
Also das war 1710 bestimmt eine Riesenehre.
Ja, ey, das war einfach wie so ein VIP-Bändchen bei Rammstein, wo du einfach hinten überall Backstage gehen konntest und hier mit Flagge und mit allen abklatschen konntest. Nur, dass es damals noch... Ja, ernsthaft, das ist das Gleiche, finde ich. Und da haben die schön in den Burggraben und alle anderen mussten zugucken. Und da hat er wahrscheinlich, der wilde Bernd, sich immer genau eine Zeit gesucht, wenn er ein hoher Betrieb war auf der Burgbrücke. Und hat sich dann dahin gestellt und hat ordentlich einen losgemäht.
Als Powerplay.
Also für alle, die auch gerne den wilden Bernd essen, hier ist die Background-Geschichte gewesen.
Nicht schlecht, aber wir kommen zum wilden Bernd jetzt. Wenn Olli unbedingt 14 Tage Mundgeruch haben möchte, das ist übrigens das, womit der wilde Bernd damals die herannahenden Truppen vertrieben hat, beziehungsweise gewarnt hat. Beißenden Käse-Mundgeruch. wenn du unbedingt Mundgeruch haben möchtest, dann soll er am Käsestand mal nach der scharfen, und jetzt kommt's, nach der scharfen 8 fragen. Nicht zu verwechseln mit dem scharfen Bernd. Die scharfe 8, das ist ein ganz böser Tilsiter, der in Gold...
Liebe ich.
Kennst du die scharfe 8?
Natürlich, der bröckelt auseinander, ist der Beste.
Der in der Goldfolie heißt Mommark.
Du redest mit dem Experten, der ist der Beste.
Also der Mommark, den du genannt hast, der Tilsiter, den gibt's nicht mehr bei ihr. Aber Vorsicht, niemals ein Tilsiterbrot mit in den Zug nehmen. Das hat sie mal gemacht. Nach einigen Stunden in ihrer Handtasche hat der ganze Zug was davon gehabt. Muss angehalten werden auf freier Strecke. Wenn die Leute rauskommen mit Schienenersatzverkehr.
100.000 Leute warten auf mich. Haltet den Zug an, ich bin hier am Böhmermann.
Stell dir mal vor, so auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg muss der Zug anhalten, weil jemand ein Tilsiterbrot ausgepackt hat. Und dann werden die Leute evakuiert. So ganze Omas und so.
Was habe ich kein Pardon. Ich finde Döner essen im Zug schlimmer, weil das wirklich durch alle Gänge durchriecht. Ein Tilsiter ist klein, scharf. Und man kann auch noch denken, einer hat sich gerade die Schuhe ausgezogen.
Meine Damen und Herren, aufgrund eines Käseschadens auf offener Strecke können wir die Weiterfahrt jetzt zurzeit nicht. Es verzögert die Weiterfahrt. Ladies and Gentlemen, on behalf of the crew, I have to. This is because of the cheese fault in The Second Class Abteil. Ja, wir haben
Blues Cheese Fault hier.
Ja. Liebe Grüße auf jeden Fall. Anja, vielen Dank.
Die scharfe 8 ist mir natürlich bekannt. Es ist ein super Käse. Wir haben auch ganz viele Leute geschrieben, Käse. Wir wollen auch viele Leute Käse zuschicken. Viele haben sich gewundert, dass wir beide nicht den Turn Immune oder wie er heißt, weißt du, den man so drehen kann.
Ist das nicht ein Song von France Gall?
Nee, wie heißt der, den man mit dieser, der so gerieben, so an so einem Ding.
Turntable-Käse.
Nee, Tente Moine. Gib mal einen Tete und dann DE und dann Moine.
Ich habe jetzt Teint de Neige eingegeben, das ist ein Parfum.
Warte mal.
Achtung! Aufgabe. Wie googelt man diesen Käse, wenn man nicht weiß,
Tete de Moine mit E am Ende. Tete de Moine.
Was ist das denn für ein Exzentrik? Kenn ich, aber ist mir zu exzentrisch. Was will er, ganz ehrlich? Er soll sich nicht so wichtig machen. Sieht aus wie so eine gehobelte Butter, Alter. Der schmeckt lecker. Ich weiß, dass er lecker schmeckt. Ich find's ein Runterzieher, wenn man den in Plastikdosen kauft, schon so vorgeribbelt. Man muss es selber ribbeln. Aber allein mir so ein Gerät in die Küche zu stellen, was ist denn das? Du, sag mal, Jan, was ist denn das? Ja, ab und zu hole ich mir so ein dickes Stück Tete de Moine und dann ribbel ich mir den Käse abends vor, wie beim
Das ist so eine Performance. Übergießt du dich noch mit Benzin und bist so ein Fackelmann oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle.
Käsehobel, Tete de Moine, Alter. Nee, lass mal bleiben.
Nee, der kommt aus Hamburg, Tete de Moine, ne?
Tete de Moine!
Daher kommt das Moin von dem Käse. Ach, jetzt bin ich schon, Jan, das ist so schön, wenn wir morgens diese Sendung machen und nicht abends. Wir haben eine ganz andere Energie, finde ich.
Wir haben scheiße angefangen, kann man auch direkt sagen. Die ersten 7 Minuten könnt ihr direkt skippen, ging direkt scheiße los mit dem Runterzieher-Thema. Auf einer Meta-Ebene abgeflattert. Ich hatte noch so ein bisschen dichte Nebenhöhlen. Aber jetzt hat auch dieser Kaffee mit Milchersatz mich richtig schön durchgespült. Nach dem ersten Kaffee geht's richtig gut. Hast du mitbekommen, was mit Gary Lineker passiert zurzeit bei der BBC? In Großbritannien ist ja so im Nachgang zum Brexit.
Ein Fußballer gewesen, ne?
Gary Lineker, berühmter Fußballer. Geiler Fakt zu Gary Lineker. Und das ist wirklich liebe Grüße an den, ich weiß, dass derjenige, der diesen Account betreibt, aus Hamburg kommt. Verrückte Geschichte. Dr. Guido Knapp, einer der wenigen Leuchtfeuer, die noch brennen, leicht flackern bei Twitter, die untergehende Plattform. Joachim heißt er, ist Historiker, Journalist, Blogger, Radfahrer und Nerd. Und er hat einen tollen Fakt zu Gary Lineker. 1994, der englische Stürmer Gary Lineker beendet nach 16 Jahren seine Profikarriere im Fußball. In 461 Spielen hat er 238 Tore erzielt. Und jetzt kommt's. Keine einzige gelbe und keine einzige rote Karte. Nach 16 Jahren. Gary Lineker ist ein echt stabiler Typ. Ich folge den auch schon seit 10 Jahren auf Twitter. Ein ganz toller Typ, Fußballkommentator. So ein bisschen von der Aufrichtigkeit hat er was Jürgen Klopphaftes, um es mal so ein bisschen für die deutsche Audience zu drehen. Ist aber auch very outspoken und einfach ein aufrechter, stabiler Typ. Hat gerade Ärger mit der BBC, weil er sich verkürzt jetzt mal über wahnsinnig ungerechte Sozialgesetzgebung in Großbritannien aufgeregt hat. Und in Großbritannien ist ja so, dass im Nachgang des Brexits und im Zuge dieser ganzen Brexit, dieses Zerfalls, was da in Großbritannien passiert ist, auch die BBC, diese große Institution, also das große Vorbild für unseren deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in Mitleidenschaft gezogen wurde und Teil wurde von so politischem Campaigning und die ganze Spitze jetzt hochpolitisiert da sitzt. Und dann hat er tatsächlich so einen Rüffel bekommen und wurde rausgeworfen bei der BBC, weil er sich bei
Twitter... Aufgrund welcher Aussage?
Er hat sich bei Twitter kritisch geäußert aus seiner Sicht ungerechter Sozialgesetzgebung, die eingeführt werden soll in Großbritannien. Mhm. Und das stank dann, hat das natürlich, das ist jetzt sehr verkürzt, hat das natürlich leicht spitz gemacht. Ich sag mal, ich kann da relaten, da kann ich durchaus relaten, aber hat da so einen halben Kulturkampf wieder ausgelöst rund um die BBC und ein wahnsinnig stabiler Typ und irgendwie ungerecht und irgendwie auch ein mahnendes Beispiel, beziehungsweise für Leute, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mögen, auch ein tolles Beispiel, wie man in Deutschland Institutionen zersägen kann. Zum Beispiel die BBC oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, indem man einfach sagt, ja, das ist staatsgelenkt, obwohl es nicht stimmt. Und irgendwann ist er dann staatsgelenkt. Und zwar von den Leuten, die vorher behauptet haben, dass er staatsgelenkt ist. Und das ist gerade in England passiert. Schrecklich.
Ich sehe das gerade hier mit 3 Spiele darf man nicht kommentieren oder sowas. Auch mal so geil, diese Unsouveränität dann von großen Sendern oder wenn man nicht genau weiß, erstmal jemand suspendieren.
Ey, wie oft ich schon rausgeschmissen wurde, ganz ehrlich, muss man auch mal sagen, für alle Leute, die drauf warten, ne? Ich wurde schon so oft rausgeschmissen bei Sendern. Ehrlich. Beim Radiosender allein.
Ich bin doch nicht mal mehr eingeladen.
Ich weiß noch, mein erster Rausschmiss war bei Bremen 4, neuer Chef. Und wir mussten damals, glaube ich, schon mal erzählt, wir mussten immer sagen, Rock'n'Pop'n Dancen von den 80ern bis morgen. Und das fand ich so scheiße, Alter, das fand ich so doof.
Und das ist einmal verballhornert und dann
habe ich mehrmals verballhornert und dann muss ich da zum Chef, Name ist jetzt egal, der ist inzwischen auch, glaube ich, nicht mehr Chef, ist aus der Radiobranche ausgestiegen.
Darf ich ganz kurz trotzdem mal einspringen, weil das mit dem Fußball ist gerade eine super Überleitung zu meiner kleinen Geschichte. Dann machen wir auch gleich noch. Mich hat nämlich Jana Marquardt angeschrieben. Mhm. Jana Marquardt ist die Kapitänin der deutschen Blindenfußball-Frauen-Nationalmannschaft. Und die hat mir eine Mail über, habe ich gerade gestern Abend noch gelesen vom Schlafen. Jana Marquardt schreibt: Hallo Olli, ich bin Kapitänin der deutschen Blindenfußball-Frauen-Nationalmannschaft. Wir haben letztes Jahr, was ich übrigens nicht wusste, die EM gewonnen und sind damit für die Weltmeisterschaft 2023 qualifiziert. Ich schreibe dir, weil wir anders als unsere männlichen Kollegen nicht von offizieller Seite unterstützt werden. Alles selbst finanzieren müssen, die Reise etc. Das war schon letztes Jahr so, es wird aber nicht leichter mit der Zeit. Deswegen starten wir heute, passend zum Weltfrauentag, ist schon ein paar Tage alt die Mail, ich habe sie aber erst gestern gelesen, eine Crowdfunding-Kampagne, damit wir Startgeld, Meldegelder und bestenfalls auch Reisekosten zusammenbekommen. Ich finde, wenn wir Europameister im Blindenfußball sind, die Damen, dann gehören die absolut unterstützt. Und ich weiß, dass man auch und dass man da spenden kann. Die hat mir jetzt eine Adresse gegeben. Toyota, mit Toyota zusammen, der wohl, glaube ich, Sponsor ist und auch einen Teil dazu gibt, gibt es eine Seite, toyota-crowd.de WM 2023 Frauen. Würdet ihr, wenn ihr googelt, bestimmt finden. Es wäre eine großartige Hilfe, falls du den Link weiterverbreiten oder uns damit eine Reichweite verschaffen könntest. Vielen lieben Dank. Das mache ich sehr gerne. Ich finde, jeder, der Europameister Fußball geworden ist,
ganz ehrlich,
hat es verdient. Und warum sollen die Männer das Geld nur kriegen und nicht die Frauen dafür? Und deswegen unterstützt sie doch bitte. Ich würde das auch machen.
Ist Toyota-crowd.de. Sind die im DFB mit drin? Also ist der DFB da so ein bisschen mit zuständig? Oder gibt es da noch einen extra Verband, in dem...
Weiß ich nicht, aber Jana hört ja unsere Sendung und wird mir bestimmt nochmal dazu dann was schreiben. Das interessiert mich nämlich auch, ob die im DFB dabei sind oder nicht. Aber ich finde schon, dass die zur WM gehören natürlich, wenn die Europameister sind.
Naja,
oder?
Klar. Naja.
Ganz klar. Ja. Blindenfußball funktioniert tatsächlich so, dass da, glaube ich, ein Sound im Ball ist. Genau. Und dass man da hinterherlaufen muss und den dann finden muss. Und Blinde, dadurch den ein Organ natürlich fehlt, sind andere besser ausgebaut. Entschuldigt für alle Blinden, wenn ich das jetzt doof ausdrücke, aber ich will jetzt einfach nur mal kurz mal ganz doof das erklären. Es gibt da einen Ball, der hat halt einen Sound und den muss man versuchen halt zu finden. Und trotzdem gibt es auch eine Aufstellung und da eine ganz normale Taktik, die man spielt. Also nicht jeder rennt da blind hinterm Ball her, sondern schon, wenn er da in der Nähe ist. Und das ist ganz interessant, glaube ich. Und ich drücke denen auf alle Fälle den Daumen.
Wenn
Jana diese Nachricht hört, würde ich mich sehr freuen, wenn sie uns noch ein paar Facts dazu zuschicken.
Genau, ich würde das vielleicht nochmal anreichern mit zwei, drei Fragen. Also, woher weiß man, wenn der Ball einen Sound hat, das ist ja okay. Das ist ja klar, da weiß man, wo der Ball ist. Woher weiß man, dass der Ball außerhalb des Spielfelds sich befindet? Also, gibt es eine Spielfeldbegrenzung? Ist das irgendwie mit
das würde mich auch interessieren.
Mit Flatterbändern. Ja. Und woher weiß man, wo das Tor ist und dass man getroffen hat und wie kann man verhindern, dass man dagegen läuft?
Und wie oft schießt man sich, ganz ehrlich, ich weiß, klingt es dumm, wie oft schießt man sich gegenseitig in die Schnauze im Ball? Das würde mich einfach wirklich interessieren. Und ich würde zum Spiel gerne mal auch beiwohnen. Und ich würde noch mal gerne, ich sage mal die Adresse, weil das jetzt hier auch gar nicht so geckig nur sein, www.toyota-crowd.de WM 2023 Frauen. Das ist die Adresse. Und genau.
Und gerade apropos Fußball, es kommt direkt die Meldung rein. Jürgen Klopp
geht's in Handball?
Nein, Jürgen Klopp in Solidarität. Also was nämlich passiert ist, dieser Rauswurf, dieser temporäre von Gary Lineker, der sich völlig normal privat dazu geäußert hat, was er von politischen Dingen in Großbritannien hält. Dann wurde er von der BBC für 3 Spiele als Kommentator ausgesetzt oder rausgeworfen. Hat eine riesige Solidaritätswelle ausgelöst. Und tatsächlich, jetzt kommt gerade die Meldung rein, Jürgen Klopp aus Solidarität hat auch abgelehnt, weiter für die BBC zu kommentieren. Match of the Day heißt die Sendung aus Solidarität mit Gary Lineker. Hat angeboten, bei anderen Sendern stattdessen aufzutreten.
Ja, ey, finde ich gut, warum nicht?
Und dazu nochmal liebe Grüße an alle Leute, die damit beschäftigt sind, die Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland anzusägen. Ganz ehrlich, I see you, I feel you, everybody sees you, everybody feels you. This is a dead end. Das ist eine Sackgasse. Wenn ihr das nicht glaubt, könnt ihr euch sicher sein, ist eine totale Sackgasse. Da fangen wir direkt an, die Demokratie abzusägen und Institutionen, die uns nicht passen. Was für ein Gedanke auch. Ja, da sagen Leute was im öffentlich-rechtlichen Sender, das passt mir nicht und deswegen müssen die weg.
Abgeschaltet werden.
Müssen die weg.
Da müssen die weg. Wenn Dieter nur was sagt, ja okay. Aber der ist halt nur da als Ausgleich für die, die was sagen, was ich nicht gut finde.
So läuft das nicht, Alter. Ich bin so müde, deswegen guck ich, du bist ja auch, du hast ja glaube ich noch eine Facebook-Seite oder so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört, so, man hat ja immer noch mal Kommentar geguckt, aber immer schreiben 3, 4 Leute da unter, sind auch immer so Horsties, abschalten, das Systemling muss abgeschaltet werden.
Ja, am allergeilsten war gestern, als wir gesagt haben, wir haben wirklich ganz plain, ohne Ironie, wir haben einfach gesagt, ey, komm, sorry, wir finden das einfach nicht geil, 24 Stunden nach dem Anschlag in Hamburg mit 8 Toten, finden wir einfach nicht geil, das Sendung über Bestattungen zu machen, wo natürlich so 7 Lines drin, zum Beispiel.
Wenn außerdem gibt's die ja auf YouTube.
Ja, ja, und genau, habe ich auch gesagt. Und
darf ich dich mal eine Sache fragen? Ganz kurz, schon seit Wochen war. Gucken mehr deine Sendung, ganz ehrliche Frage, mehr online oder mehr im Fernsehen?
Nee, also gibt es da eine Berechnung? Es ist ziemlich gleich. Also wenn man alles zusammenrechnet, was so online ist, dann sind wir ungefähr etwas mehr als Leute im Fernsehen.
Online meine ich jetzt YouTube und dann auch noch der normale ZDF-Mediathek.
Genau.
Das beides sind so viel wie Fernsehen oder mehr?
Das kommt auf die Sendung an, aber es ist also wir rechnen auch noch Instagram dazu, weil wir die Kacheln auch, also die Langstrecken auch noch zu Instagram rauspacken und das ist schon, also
ist mehr, oder Internet?
Also die ganze Sendung gucken mehr im Fernsehen, aber die Teile von der Sendung oder große Teile von der Sendung werden eigentlich online mehr geguckt. Aber zusammen ist es halt viel und das darf man auch nicht. Das ist wirklich jetzt mal unter uns, Olli.
Das darf man auch nicht sagen.
Nee, das unter uns. Das muss wirklich unter uns bleiben. Und jetzt gar nicht, ich will gar nicht groß rumtönen und so. Aber es ist diese, ich hoffe, dass der Mythos sich noch lange hält, dass es eine kleine Underground-Sendung ist, die keiner guckt.
Das ist doch gut, ja, finde ich auch. Ja, wenn wir schon so leise gerade reden. Ja. Ich habe auch noch was. Ich packe jetzt 3 Songs auf die Video und bumm sie lässt.
Echt,
schnell, Mann. Und zwar 3 unbekannte Bands. Auch ein bisschen random, aber auch ein bisschen geil. Also erste Band habe ich bei Deichkind gesehen. Im Video haben die irgendwie, das spielen auch im Video mit Uwe. Ist eine Indie-Band aus Hamburg. Und der Song, 2 Lieder, finde ich beide super. Die ersten beiden Songs auf der Platte. Politisch korrekt sein und endlich alt. Von Uwe.
Darf ich mein Lieblingslied von Uwe raufbringen?
Ja, kennst du Uwe?
Ja, Junge.
Schön.
Junge Milliardäre finde ich auch ganz toll.
Uwe kriegt heute einen richtigen Spot. 3 Songs von DR, finde ich alle super. Ich mag die Stimme vom Sänger gerne. Uwe mit politisch korrekt sein und also die habe ich ja schon gesagt, die 3 Songs. Dann möchte ich gerne noch auf die Liste packen. Peters Beine, da hat mir einfach jemand zugeschickt. Ich habe raufgeklickt. Manchmal ist es so einfach mit dem Song Ich will, dass du tanzt, kommt auch auf die Liste. Und dann möchte ich noch meine liebe, es ist fast 10 Jahre her, Lina Larissa Strahl und ich haben uns vor 10 Jahren bei Bibi kennengelernt. Ich war der Bösewicht, sie war Bibi. Sie macht immer noch Musik, hat glaube ich 3 Jahre Pause gemacht und hat wirklich eine tolle Platte gemacht. Ganz liebe Grüße an Lina, die mit dem Song Klippe möchte ich auch noch auf die Liste packen. Und zu guter Letzt, ja, Commander Nilfried mit Fick das System. Commander Nilfried. Ja, die heißt wirklich Nilfried. Fick das System, super Song. Das hat mir auch jemand zugeschickt. Alles angeklickt, alles gedacht, komm, pack ich mal auf die Liste. Unbekannten Leuten eine Chance geben. Was ist eine Chance? Wer will schon eine Chance? Einfach, dass die Songs jemand hört. Das will ich den Leuten vermitteln, mehr nicht. Und diese 4 Lieder packe ich jetzt rauf. Uwe, hier, da habe ich schon alles gesagt. Das kriegt ihr ja jetzt alles mit auf der Fidi und Bumsi-Liste. Hast du auch noch was?
Ich hätte fast einen Soundtrack draufgepackt, aber einfach nur, weil ich finde im Westen nichts Neues. Bei Netflix, ich fand das so einen guten Film und jetzt in die Oscar-Verleihung, ich glaube, die sind von heute auf morgen, also heute ist Sonntag, morgen ist, ich glaube...
Ich rufe vielleicht mal Steven Gätchen an und frag ihn gleich mal.
Morgen sind die Oscar-Verleihungen, also wenn ihr das Montag hört, dann sind die Oscar-Verleihungen schon gewesen. Ich drücke ganz doll die Daumen, den deutschen Film im Westen nichts Neues, es könnte tatsächlich eine kleine Sensation oder eine große Sensation geben,
auf alle Fälle,
weil der ist nominiert in so vielen Kategorien und zwar nicht als bester ausländischer Film, sondern einfach als bester Film. Ne? Also die Oscar-Gewinner der Vergangenheit, die aus Deutschland kamen, das waren ja oft so durch Film geförderte Kunstprojekte wie heißt nochmal das Leben der anderen, der jetzt immer nur den Oscar gewonnen hat und danach die nächsten 15 Jahre nichts anderes gemacht hat, als mit diesem riesigen Haaren. Wie heißt der nochmal?
Ich fand den so, das Leben des Anderen, der Schauspieler, Hirsch?
Nein, der Schauspieler nicht, der Regisseur.
Der Regisseur? Donnersmark oder so.
Ja, Florian Henkel von Donnersmark, der hat doch dann irgendwann angefangen, sich die Haare wachsen zu lassen und sah aus wie Sideshow Bob und stand immer auf irgendwelchen roten Teppichen, wo ich immer dachte, ja, aber so geht das doch auch nicht. So macht ein Oscar eine Karriere kaputt, weißt du, es geht dann lieber irgendwie in LA-Partys ab und irgendwie nichts mehr abgeliefert. Und der Film im Westen nichts
Neues. Ich fand Leben des Anderen übrigens auch nur so mittelgut.
Ja, fand ich auch so mittelgut.
Lass uns bitte kurz, ich brauche einen zweiten Kaffee, Jan, kurz Pause machen und dann weitermachen hier.
Also ich drück dem Team alle Daumen und würde mir wünschen, dass der Film gewinnt. Es ist ein ganz schrecklicher, eindringlicher Film. Wenn ihr das noch machen könnt, schaut ihn heute bei Netflix an, dann seid ihr, bevor ihr vielleicht einen Oscar aber gewinnt.
Aber guckt ihn nur, wenn ihr auch stabil dafür seid. Ja. Wenn ihr sowieso vielleicht, es ist wirklich ein harter Film. Ich habe ihn noch nicht ganz zu Ende gesehen tatsächlich. Ich muss dann noch.
Und gerade diese Grabenkämpfe, diese Schützengrabenkämpfe, die man da so sieht, diese schrecklichen Kämpfe in Frankreich, das ist leider alles ganz schrecklich ähnlich, wie das zurzeit in rund um Bachmut und im Osten der Ukraine stattfindet. Auch da gibt es diese Schützengräben. Es ist also ganz, ganz furchtbar. Toller Film. Guckt ihn euch an. Alles Gute für heute, für die Oscar-Verleihung. Und wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Genau. Nach einer kurzen Kaffeepause. Bis gleich.
Ciao.
When I say Lindsay, you say Blythe. Lindsay!
Nein!
Lindsay!
Nein!
Hi, ich bin Luisa Neubauer und ich bin Host vom 1,5 Grad Podcast. Wir waren in einer längeren Pause und sind jetzt wieder da. Ich freue mich mega. In der ersten Folge nehme ich euch mit nach Lützerath, behind the scenes, in den Matsch, dort wo der Protest, der Konflikt und viel, viel mehr stattgefunden hat, wo Greta und ich zusammen gefragt haben, was zum Henker mit der Welt passiert. 1,5 Grad, die neue Folge jetzt auf Spotify.
England's finest, swinging radio, England, where the music is news.
Yes.
Hello, everybody. It's the international radio station here with Jan Böhmermann and Olli Schulz.
Hello, this is Jan Böhmermann, two guys, and Olli Schulz, two guys.
Two guys, one cock. That's, you know exactly.
Oh Gott, Alter. Ey, weißt du, was ich diese Woche, in welches YouTube Rabbit Hole ich diese Woche reingefallen bin?
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich habe mir Videos angeguckt von ehemaligen britischen und amerikanischen Soldaten, die zu Zeiten des Kalten Krieges in Deutschland stationiert waren. Und eine unglaublich beeindruckende Videoreise hat mich mitgenommen, ein amerikanischer Soldat bei YouTube, ein englischer Soldat, der erklärt hat, wie das damals war. Ich muss übrigens echt diesen komischen Business-Coach-Akzent aus meinem System rausbekommen. Ich habe den seit 4 Wochen drin und kriege ihn nicht mehr raus.
Einige sind schon genervt
davon. Ja, ich bin auch mega genervt, Alter.
Einige sind schon genervt davon. Ich sag jetzt nicht wer.
Würde gerne wieder den Pivo...
Wir wollen Pivo zurück.
Pivo, Jan, zurückhaben. Geht nicht rein, du aus dem Kopf, du. Geht nicht aus dem Kopf raus, du. Alles, du.
Das ist das Problem bei Jan Böhmermann. Er kann immer nur einen zur Zeit. Und der bleibt dann sehr lange drin. Während so andere, so drei können. So Thomas Freitag und wie die da heißen.
Thomas Freitag ist ja nicht schon längst tot. Entschuldigung.
War das nicht so, nee, aber war das nicht einer von diesen Spaß, also diesen, es gab so, nee, Dieter Knorr war so einer.
Dieter Nuhr meinst du?
Jörg Nein, Knör. Dieter Knorr.
Jörg immer Knör gesagt, meinst du?
Ach, Jörg Knör.
Dieter Knorr.
Genau.
Ey, wir können fast eine Rubrik machen. Olli Schulz spricht Namen ein bisschen falsch auf.
Ja, wir können einfach eine Sendung machen, wo wir immer nur so, Olli Schulz redet prominent. Dieter Knör, wer immer, wie heißt er nochmal?
Dieter Knör. Nee, Dieter Knorr.
Dieter Knör. Wer ist das jetzt wirklich? Knorr, Reis?
Jörg nee. Knör.
Jörg Knör.
Jörg Knör.
Kann sich kein Schwein merken, Alter. Viel zu deutsch der Name.
Ja. Ey, ich schaue gerade mein YouTube-History an, um zu gucken, um es auch wirklich korrekt, alles korrekt wiederzugeben. Also, der YouTuber heißt Andy McLoone. Das ist ein britischer Soldat. Ich schätze mal, der ist so um die 60, eher etwas älter, also Rentner. Und der hat ein ganz fantastisches, also ist natürlich echt offener Kanal-Style. Aber irgendwie fand ich das ganz rührend, weil der wirklich tolle Details dazu erzählt hat. Und ich kenne das wirklich nur aus Erzählungen von meinem Vater, der Bundesgrenzschutzbeamter war und meistens in Ratzeburg stationiert, also in Norddeutschland und da, ich glaube, 5 oder 6 Jahre lang an der Grenze auf Westseite stand. Und den das auch mal total fasziniert hat. Und der Andy McLoone beschreibt in seinem Video über 38 Minuten, wie das damals war, als man mit dem Auto von West-Berlin nach Ostberlin fahren wollte, oder nach Westberlin, von Westdeutschland nach Westberlin, aber nicht als Tourist, sondern als britischer Soldat, weil er ja stationiert war. Und wusstest du zum Beispiel, dass die Besatzungsmächte die Autorität des DDR-Staates und auch die Autorität der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkannt haben? Also die haben quasi nur aufeinander gehört. Bis 1990, also bis das alles vorbei war, bis zur Reunification, haben sich Westalliierte von ostdeutschen Polizeibeamten nichts sagen lassen, gar nichts. Und es gibt eine total strenge, gab total strenge Vorschriften, wenn du als Soldat aus dem westlichen Sektor durch die DDR nach West-Berlin fahren wolltest. Am Grenzübergang Marienborn an der A2, kennst du wahrscheinlich auch.
Ja. Wir haben vor dem Mauerfall bin ich ja nach Berlin gereist mit meiner Klasse und musste den Grenzübergang übertreten. Und da sind die dann in unseren Reisebus mit Maschinengewehren noch reingekommen, so umgehängt, und haben die Pässe von den Kindern kontrolliert. Fällt mir gerade dazu ein. Es war unfassbar bedrohlich. Fast jeder einen Ködel, selbst unser Klassenlehrer einen Ködel in der Hose gehabt. Das war ein unangenehmes Gefühl da über die Grenze. Werden wir alle nicht vergessen, wir waren nur so 15, das war 88, unser erster Besuch in Berlin. Fällt mir gerade ein.
Ja, und spannend ist dann zu sehen, wie das zum einen wie abgefertigt wurde, was es auch für Sicherheitsmaßnahmen gab. Also wenn du reisen wolltest als Militärangehöriger der Royal Army von West nach West, also durch Ostdeutschland durch, von Westdeutschland nach West-Berlin, dann hast du zum Beispiel einen laminierten Union Jack bekommen, den musstest du mit ins Auto nehmen, und wenn du eine Panne hattest, dann musstest du dich hinter das Auto stellen, Warndreieck aufstellen und den Union Jack, den laminierten, halten, damit die Leute, die an dir vorbeifahren, wissen, ob sie dich mitnehmen dürfen oder nicht, weil du durftest nicht einfach von irgendjemandem abgeschleppt werden. Mhm. Es war ideal, dass du einen Union Jack rausholst und eventuell doch britische Militärangehörige dich dann abschleppen und so. Und auch zu erklären, wie diese Abfertigung funktioniert hat, das fand ich ziemlich faszinierend. Und drauf gekommen bin ich, um jetzt wieder zwei YouTube-Videos in der History zurückzuklicken, weil ich mich sehr umfassend informiert habe über die zweite Reichskanzlei, die Adolf Hitler gebaut hat. Wusstest du, dass die immer noch steht, die zweite neue Reichskanzlei?
Ja. Oder?
Also nicht in Berlin, Hitler hat ja manchmal in einem Regierungsjahr in Berchtesgaden ein halbes Jahr verbracht auf dem Obersalzberg. Der hat ja, glaube ich, zwei Drittel oder mindestens die Hälfte seiner kompletten Amtszeit in Berchtesgaden verbracht auf dem Obersalzberg. Und entsprechend musste die ganze behördliche Infrastruktur auch darunter gekarrt werden. Und es gibt in der Nähe von Berchtesgaden ein Gebäude, was als zweite Reichskanzlei, als zweite neue Reichskanzlei gebaut wurde. Okay. Und das gibt es immer noch, dieses Gebäude.
Was ist da inzwischen drin?
Sind inzwischen Eigentumswohnungen. Das heißt, das fuckt die auch so ein bisschen ab, dass da andauernd so amerikanische Touristen oder deutsche Nazis vor der Tür stehen und mal gucken wollen. Aber es gibt es immer noch exakt 1:1 genauso. Und über dem Eingang, dem Haupteingang zu dieser Wohnung, gibt es immer noch diesen großen Reichsadler, wo so ein bisschen halbherzig das Hakenkreuz noch so rausgemeißelt wurde. Es ist ziemlich unverändert, einigermaßen spooky, auch dass da kein Museum eingerichtet wurde, sondern einfach vertickt. Da hat der bayerische Staat einfach gesagt, wir machen wir Eigentumswohnungen.
Na, Museum, da wird's ja noch mehr Touristen haben, ne? Wenn du anfangen würdest, da Museum hinzubauen.
Naja, also
historisch aufzuarbeiten.
Also einfach statt da Wohnungen reinzubauen, das ganze Ding einfach in staatlichem Besitz lassen und ein staatliches Museum, also zum Beispiel einrichten, das könnte man ja auch machen. Es gibt jetzt dieses kleine Museum da oben auf dem Obersalzberg, das ist ganz okay, wo man auch in diese Bunkeranlagen reingehen kann, aber so ein schönes,
großes. Auch.
Warst du auch schon mal auch in dem Berg drin?
War ich auch schon mal vor 5 Jahren oder so war ich da.
Top 3 Nazi-Museen oder Top 5?
Top 3, ich war in diesem Hotel, was auf dem Obersalzberg ist, wie heißt denn nochmal, ganz bekannte, da ist die
Steigenberger eine, inzwischen.
Kann sein. Und als ich da war, mit einem Freund zusammen war ich da und war wie ein Geisterhotel. Da waren, glaube ich, noch zwei andere. Es war wie ein Shining so ein bisschen. Das war auch ein Zufall. Wir sind da nicht hingefahren, sondern wir sind auf einer Rückreise von einem Urlaub. Da haben wir 2 Tage Stopp gemacht. Ich fand es relativ unspektakulär auch. Also ich bin jetzt aber auch nicht hingefahren, weil ich da Nazi-Tourismus betreiben wollte, sondern weil es einfach auf dem Weg lag und wir dann dieses Hotel genommen haben, was sehr mondän da oben auf dem Berg ist und was auch irgendwie relativ schön ist. Aber es war auch eine merkwürdige Stimmung. Ich habe jetzt nicht allzu viele Erinnerungen an den Obersalzberg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaub,
Olli Schulz, ich habe nicht allzu viele Erinnerungen an den Obersalzberg.
Ich habe auch nicht allzu viele emotionale
Das hat Albert Speer auch gesagt, jahrelang.
Ich weiß. Warst du mal Berchtesgaden da? Hast du das alles da auch mal angeguckt?
Ja, ich habe früher immer mit dem Jugendrotkreuz haben wir da unsere Skifreizeiten hingemacht und habe eine erschreckend enge Beziehung zu Berchtesgaden. Ich fand es immer wunderschön, aber ich habe das immer schon als Kind nicht so richtig verstanden, zum Beispiel, warum der Bahnhof so groß ist, warum das irgendwie sich in der Stadt alles so ein bisschen anders angefühlt hat und zwar auch anders als so andere Urlaubsorte. Und dann habe ich so irgendwann, als ich dann erwachsen wurde, festgestellt, ah ja, guck mal, die Nazis haben hier große Spuren hinterlassen in dieser Stadt. Und auf dem Obersalzberg, wo das Hotel ist, da stand das Haus von Hermann Göring. Man kann da, wenn man da rumläuft, auch noch auf dem Gelände so ein paar Bruchsteine sind da noch, die alte Terrasse und so vom Obersalzberg rumlaufen. Das Haus von Albert Speer steht noch 1:1 genauso mit so einer großen Panoramascheibe. Auch diese ganzen SS-Kasernen gibt es da noch.
Die Wohnung, die Hermann Göring in Hamburg, in Berlin hatte, war am Kaiserdamm und das Haus ist weggebombt und da ist inzwischen eine Shell-Tankstelle. Was für mich auch die beste und logischste Erklärung ist, anstatt noch irgendwie jetzt da lange irgendwie du findest den Platz nicht mehr. Und da weiter, wenn du weiterfährst, dann ist der Theodor-Heuss-Platz bis 1947 noch der Adolf-Hitler-Platz.
Bis 1947? Gewesen. Nein.
Ja, da haben die haben irgendwie erstmal keine Zeit gehabt, das noch zu ändern.
2 Jahre Übergangszeit. Volksabstimmung.
Ach komm, wir lassen den Namen noch mehr. Wir gucken, wie das wirkt auf die Leute nach dem Krieg. Naja, auf alle Fälle heißt er jetzt seit 1947 nicht mehr so. Lass uns über leichte Themen reden. Unser alter Freund, ich habe ihn wieder 3-mal diese Woche gesehen. Ricardo, ich sage jetzt seinen richtigen Namen, Ricardo Simonetti. Er ist überall. Er war natürlich auch beim ESC-Vorentscheid. Dazwischen habe ich schon wieder bei 3 verschiedenen Sendungen gesehen. Jetzt meine Frage als dich, als Fernsehexperten. Und da wir Ricardo ja beide so mögen, hat er das Potenzial, in die Fußstapfen von Ross Anthony zu treten?
Nein, das glaube ich nicht.
Das also, meine ich nämlich. Wird er vielleicht auch jemand, der in jeder Show für der gute Laune-Bär sorgt? Ich würde da ein bisschen aufpassen, Ricardo. Du stehst nämlich für mehr als nur gute Laune. Wird jedenfalls so instrumentalisiert vielleicht auch ein bisschen. Wird er der neue Ross Anthony? Wie siehst du das hier?
Also wir haben ja schon vor 2 Wochen drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt weiter zu einlassen möchte.
Ich mache mir nur Sorgen um sein Image, dass einer das Management übernimmt.
Ich glaube, der hat ein Management. Jeder Jack ist anders. Jeder soll machen, wie er glücklich ist. Jeder soll die Entscheidungen treffen, die er treffen möchte. Und fertig. Und das ist ja auch okay. So.
Interessant, wie der bissige Fernsehmann Jan Böhmermann auf einmal ganz milde wird.
Nein, aber ich beobachte das auch und ich weiß ja auch, wie solche Mechanismen funktionieren man soll das Eisen schmieden, wenn es heiß ist, aber man muss auch gucken, dass man es nicht übertreibt mit dem Eisen schmieden.
Genau, irgendwann schmilzt das Eisen.
Genau, und das Ding ist, es gibt, wenn man, man muss mit der Exposition, ich meine, das sagt der Richtige, man muss mit seiner Exposition wirklich haushalten. Wir haben zum Beispiel früher echt, machen wir immer noch, wenn wir zum Beispiel Sendungen haben, wo wir wissen, okay, das wird echt abgehen, dann machen wir danach 2 Sendungen, die voll gut sind, aber jetzt nicht so spektakulär, weil man so ein bisschen dosieren muss.
Man muss dosieren, weil man weiß, man hat nur 1000 Schuss. Das wurde einem so als Mann damals erklärt.
Das gilt auch für Medienaufmerksamkeit. 1000 Schuss, dann ist Schluss. Und vor allen Dingen, ich finde es vor allen Dingen jetzt mal gar nicht, Ricardo ist ein toller Typ. Liebe Grüße.
Natürlich, der Podcast ist fantastisch. Ich mache mir ja auch nur Gedanken.
Ja, und ich möchte es mal drehen, den Blick wenden in Richtung deutsches Fernsehen zum Beispiel. Diese ganzen festangestellten Leute, die da abhängen in den Sendeanstalten, ob öffentlich-rechtlich oder privat, ob die nicht vielleicht mal sich den Gedanken machen können, dass Leute wie Ricardo beispielsweise, die für ein offenes, modernes Land stehen, die artikuliert sind, die politisch sind, muss man auch mal sagen, der große Unterschied zwischen Ricardo und Ross ist, abgesehen davon, dass da einfach 30 Jahre dazwischen liegen, aber Ricardo ist natürlich total politisch. Und das finde ich.
Ja, soll ich mal sagen, ich mag beide gerne.
Ich mag auch beide gerne.
Ja, und ich habe vor 4 Jahren, Silvester, haben wir hier das Trinkspiel gespielt. Silvester, Fernsehen immer gesappt und überall, wo Ross Anthony kam, gab es einen kurzen. Und der war in jeder Sendung. Wir waren wirklich besoffen. Der war im WDR um 20:15, dann war er nochmal in der 23-Uhr-Sendung, dann war er aber auch im ZDF, dann war er in der ARD. Der ist nun mal auch ein Typ, den man gerne sieht, Ross Anthony. Das war jetzt auch gar nicht so bissig und böse gemeint, aber es ist dann irgendwann so der gute Laune. Du weißt, wenn Ross Anthony kommt, dann ist gute Laune.
Genau, also sich nicht reduzieren lassen auf das, was Redakteurinnen und Redakteure von einem halten. Das kann man, ich glaube, wenn man einen Ratschlag oder irgendwie einen Satz dazu sagen möchte, ist es vielleicht das. Und es geht eindeutig, die Schuld liegt immer an den Redakteurinnen und Redakteuren, die ja ihren Blick erweitern können. Es gibt noch ganz viele andere Leute, die sie natürlich genauso fragen. könnten, aber machen sie nicht, weil sie keine Ahnung haben, ne?
Ja, ja. Es war ja auch nur mal eine Frage. Darf ich noch ein paar kurze Themen abarbeiten, wo ich auch
total gerne, aber du merkst, wenn ich anfange, diplomatisch zu werden, dann wird es eigentlich spannend weiterzureden, ehrlich gesagt.
Dann wird es ehrlich gesagt spannend weiterzureden, aber ich möchte einfach, wollen wir Ricardo, der hat jetzt auch einen sehr erfolgreichen Podcast, irgendwann auch nochmal einladen bei uns in die Sendung?
Wenn er Lust hat zu kommen, aber
kommt er
wenn
mal.
Er die Zeit hat,
wenn er die Zeit hat noch zwischen den ganzen Sendungen. Ja. Dann können wir mal in Medias Res gehen. Medias, egal. Nächstes Thema. Hast du das Stand-Up-Programm von Chris Rock gesehen, was nur live einmal auf Netflix lief, weil ich hab's nicht gesehen und möchte hier jetzt kurz Trödeltime Undercut ganz kurz mal fragen, ob jemand das zufällig einen Link hat, wo man sich das ganz angucken kann, weil ich habe nur so schlecht abgefilmte Ausschnitte gesehen und mich würde doch diese ganze Geschichte mit Will Smith, da bin ich leider doch ein bisschen neugierig, einmal angucken. Hast du's gesehen?
Ich hab's auch nicht gesehen, ich hab's nur im Nachhinein erfahren und ich fand es aber wahnsinnig clever, dass er einfach ein Jahr die Fresse gehalten hat nach der großen Backpfeifen-Aktion bei den Oscars letztes Jahr und das schön ein, zwei Tage oder eine Woche vor den Oscars dann einfach genutzt hat, diese Stille, um einfach aufzuschlagen mit einem riesen Netflix-Special, für das sich alle interessieren, offensichtlich jetzt so sehr, dass er ein Moderator eines großen Netflix Spotify-Podcasts eine Aufzeichnung bei den Hörerinnen und Hörern anfragen.
Ich mag Chris Rock ja gerne.
Ja, ich auch.
Und ich muss sagen, da haben wir auch gar nicht, glaube ich, so viel drüber geredet, aber es war wirklich eine der obskursten Geschichten, die überhaupt passiert sind. Dass bei der Oscar-Verleihung Will Smith die Nerven verliert und einem Kollegen, ich meine, die beiden haben sich ja sehr gekannt und sehr gemocht, auch so einfach eine Backpfeife haut, weil er einfach so unter Strom ist. Und ich will es auch gar nicht urteilen über die Beziehung mit ihm, seiner Frau. Das ist alles merkwürdig. Stecke ich aber nicht drin, wie zwei Milliardäre anfangen am Roundtable ihre Beziehung aufzuarbeiten. Ist alles von grundsätzlich, könnte ich da tausend Fragen stellen. Aber ich fand auch von Chris Rock das ziemlich schlau, einfach die Fresse zu halten und jetzt mit einem derben Special zu kommen. Da frage ich mich, warum es aber nur einmal live gezeigt wird, damit man das Gefühl hat, man verpasst was Exklusives. Ja. Aber ganz
ehrlich, ist doch ganz geil. Ich finde, die Verfügbarkeit von allen Inhalten immer, dass du das alles immer angucken kannst, wenn du willst, ist auch ein geiler, schlauer Move. Und ich finde es total cool,
fand ich das wiederum bei Louis C.K. super. Der hat ein Live-Programm gemacht in New York. Das konntest du dir live angucken und dann noch 3 Wochen auf seiner Seite. Und jetzt ist es komplett runtergenommen. Ich finde schon, dass man noch eine zweite Chance haben sollte, sich eine Sache anzugucken.
Ja, aber ich finde es cool, dass Leute, dass Künstlerinnen und Künstler anfangen, auch das Medium mitzudenken und die Verbreitungswege und irgendwie Exklusivität wiederherstellen wollen. Ich finde es schon okay.
Finde ich auch gut. Bin ich voll bei dir. Finde ich nämlich auch geil. Das ist nämlich das große Problem. Die Müdigkeit dadurch, dass du alles jederzeit dir anklicken kannst und einfach auch gelangweilt davon bist und Sachen nicht mehr als was Besonderes
wertschätzt. Raus aus dem Content-Stream. Raus aus dem Content-Stream. Wieder bewusst gucken und sich vielleicht freuen über redaktionelle Vorauswahl. Ich freue mich wirklich immer, wenn es Leute gibt, die ich so schätze, die gute Tipps haben und wo man sich dann freut, dass die Tipps einem dann auch wirklich gefallen. So Guck- und Hörtipps zum Beispiel.
Absolut. Und wo wir schon dabei sind, ein Tipp noch von mir, Jan. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe mir die erste Folge von Luden angetan. Ich habe gedacht, das wird die größte Scheiße. Als Hamburger ist man abgefrühstückt von dieser ganzen St. Pauli-Geschichte. Nochmal auch abkulten, alte Zuhälter aus den 70ern. Und ich habe da sofort schlechte Meinung gehabt. Habe mir dann trotzdem die erste Folge angeguckt und bin sowas von überrascht worden. Weil es wirklich das ist für mich echt ein Kunststück, was dieser Serie gelungen ist, das so aufzuarbeiten, was vor allem an dem hervorragenden Cast liegt, dass man sich das wirklich gerne anguckt. Man kann sich immer noch fragen, braucht man noch eine kultige Geschichte über Zuhälter? Und natürlich wird das jetzt alles ein bisschen anders dargestellt, dass die Frauen auch stark waren und nicht nur unterdrückt worden. Ich weiß nicht, ob es in den 70ern wirklich so war, wie es war. Ich will auch keine historischen Gegebenheiten da jetzt irgendwie aufarbeiten hier. Ich guck's einfach gerne und ich finde, dass alle Schauspieler in dieser Serie gut sind. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, man würde dem Hauptdarsteller, der den Ferrari-Klaus nachahmt oder spielen soll, der sieht aus wie ein Kuh Tipp mit Haaren auf dem Kopf. Dem würde man nie glauben, dass der irgendwie eine große Nummer werden würde im Rotlicht. Aber der spielt aber auch sehr gut. Abgesehen davon ist das wirklich, glaube ich, eine gute Serie. Und jeder, der genauso gefühlt hat wie ich, gebt euch mal die erste Folge. Laura Lackmann oder so, vorher kenne ich den Namen, hat Regie geführt. Erste Folge, gute Folge, ich gucke das weiter.
Wo läuft das denn? Das
auf Amazon Prime. Luden. Und ich habe das Bild gesehen, dachte, oh, jetzt kommt so eine Lotto-King-Karl-Scheiße, wo es um den letzten Luden geht und die ganze, also es ist diese Geschichte der Nutella-Bande, die sich damals gegen die alteingesessenen Zuhälter durchsetzen will und da so eine neue, also darum geht's, glaube ich. Ich glaube, es wird halb
Nutella-Bande.
Genau, halb so historisch realistisch aufgearbeitet. Dann ist ja auch viel dazugekommen natürlich, wie das für eine gute Serie gehört. Ich habe es wirklich gerne geguckt. Guck's dir auch mal an. Ich fand den Namen alles unglücklich, aber es hat mich total überrascht, wie gut das geworden ist.
Aber Luden ist schon ganz geil. Also ich finde, Luden ist ein guter Titel. Ich hab noch gar nichts davon gehört. Warum habe ich davon nichts gehört? Das Marketing ist offensichtlich an mir vorbeigegangen.
Komplett. Ja, deswegen muss ich das hier sagen. Das war die absolute Überraschung diese Woche, als ich diese Serie gesehen habe. Dafür habe ich sogar die erste Folge von Mandalorian bis jetzt noch nicht gesehen, die ich mir heute Abend mal angucken werde, die jetzt auch mit der dritten Staffel angefangen haben. Wirklich meine Empfehlung, keine Ahnung, wie es weitergeht nach der ersten Folge, total überzeugt gewesen von der Serie.
Sag mal, ich habe eine Veranstaltungsfrage an dich, Olli.
Gerne.
Hast du von dieser Veranstaltung, dieser Avatar-Veranstaltung in London gehört, wo ABBA als Hologramme auftreten?
Ja.
Weil ich hab überlegt, ob ich meine Liebe zum Musical, ob ich das noch eventuell erweitern sollte und jetzt auch in dem Bereich jetzt so Showveranstaltungen, Cirque du Soleil, Appassionata, Holiday on Ice, das habe ich alles so irgendwie, alles schon durch, aber ist das
ich habe mich mit jemandem unterhalten, der da war.
Ja, dann erzähl mal ganz kurz.
Und der meint, das war sensationell. Er meint, das war richtig geil. Er hat auch da genau auch nicht so große Erwartungen gehabt. Und er fand das absolut überzeugend mit den Avataren. Und das ist wirklich toll gemacht. Und du hast wirklich das Gefühl, dass sie da vor dir stehen und dass du diese Show erlebst. Und muss man sich vielleicht selber angucken. Was ich mir jetzt angucken werde, tatsächlich wahrscheinlich demnächst, Jan, du wirst lachen, ist Hamilton.
Deutschland oder in
Hamburg.
In Hamburg. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Ich habe es leider noch nicht auf Deutsch gesehen. Ich würde es auch gern mir auf Deutsch mal angucken.
Eine ausführliche Kritik von mir folgt hier in diesem Podcast.
Aber kannst du nicht, kannst du nicht vorher einmal in Großbritannien dir anschauen?
Ich fliege so ungern. Ich möchte mal
fahren mit dem Zug. Du kannst mit dem Zug fahren nach London.
Ja.
Das ist nicht weit. Von Brüssel sind es 1,5-2 Stunden.
Vielleicht mache ich das mal, wenn es zeitlich irgendwie in meinen Terminkalender passt, der momentan schon sehr gefüllt ist.
Ja, du hast viel vor. Interesse. Aber weil ich habe überlegt, mir das anzugucken und dachte so, ah, das ist aber...
Dann fall auch mit mir zusammen dahin.
Aber?
Ja.
Wir zwei. Nach England.
Dann möchte ich das, weißt du was, und... Kostenlos, also ich würde dich abends noch zum Essen einladen, weil ich weiß, dass die Morrissey-Geschichte ja irgendwann mal, muss ich dir ja wieder gut machen. Und wenn du willst, stehe ich mit Blumenstrauß am Bahnhof, hol dich ab. Wir müssen uns erst in London treffen, wir müssen jetzt nicht zusammen dahin fahren. Wir treffen uns in London, gehen dahin, gehen abends essen und fahren dann ganz diskret wieder zurück und haben eine schöne Geschichte, mit der wir eine ganze Sendung hier voll machen können.
Ja, okay.
Wir machen das 10 Jahre, wir müssen nur einen Stoff uns organisieren. Überleg doch mal, ob wir einen Tag finden, wo wir zusammen zu ABBA fahren. Ganz ehrlich.
Ich habe diese Woche ein Interview gesehen mit Rob Reiner, dem Macher von Spinal Tap.
Der muss auch uralt inzwischen sein.
So alt ist er ja noch gar nicht. Sein Vater, nee. Karl Reiner, das verwechselt man oft, der ist sehr, sehr alt. Sein Vater, Karl Reiner, ein amerikanisches Urgestein
hat
im Showgeschäft.
Wer hat gemacht, Tote tragen keine Karos mit Steve Martin? War das Rob Reiner oder Karl? Nee, das war Rob Reiner, glaube ich. Tote tragen keine Karos, dieser geniale Film, der aus Collagen von Humphrey Bogart Filmen und so besteht und aus neun. Das war der zweite Film, den Steve Martin gemacht hat. Nach Reichtum ist keine Schande, welches sein erster Film von 1979 war. Kam dann nach Tote tragen keine Karos. Meiner Meinung nach immer noch die beiden besten Steve Martin Filme, die ersten beiden, die ich wirklich sehr, sehr liebe.
Das war tatsächlich nicht der Sohn, das war der Vater, es war Karl Reiner.
Echt?
Tote tragen keine Karos ist von Karl Reiner. Und sein Sohn, Rob Reiner, der, ich glaube, ein Jahr später Spinal Tap gemacht hat, Tote tragen keine Karos, ist Anfang der
80er. Wie krass, mir fällt jetzt auf, dass das zwei Personen sind.
Ja, ja.
Guck mal, so schlecht bin ich mit Namen. Ich wusste nicht, dass Karl Reiner und Rob Reiner zwei sind. Ich dachte, der wechselt ab und zu den Vornamen.
Nee, und was ich sagen wollte, wie ich drauf kam, ist, das ist eben eine sehr enge Vater-Sohn-Beziehung. Die haben sich beide sehr gemocht. Karl Reiner ist gestorben vor, ich glaube, inzwischen 3 Jahren jetzt. Sehr alt geworden. Also fast 100 Jahre alt geworden. Und sein Sohn erinnerte sich daran, also der ist deswegen ins Showgeschäft gegangen, weil er seinen Vater immer im Büro hat schreiben sehen und sich da sehr für interessiert hat. Und irgendwann, weil sein Vater Texte geschrieben hat und ein Autor war, wenn er nicht mehr wusste, was er sich ausdenken sollte, ist er zu seinem Sohn gegangen und gesagt, na, was hast du so erlebt? Ja. um das Material abzumelken, weil er selber nicht mehr wusste, was er aufschreiben soll. Und ist ein ganz toller, ganz tolles Künstlerpärchen und lustig, wie sich das so vererbt hat.
Harry und Sally ist von Rob Reiner. Misery ist von Rob Reiner. Eine Frage der Ehre ist von Rob Reiner. Ey, der hat in den 80er, 90ern hier einen Blockbuster nach dem anderen gemacht. Dann hat er ein paar Flops gehabt. Ich glaube, North war ein Flop. Das klingt so. Und Hello, Mr. President war auch nicht mehr so angesagt. Aber der hat ja richtig geile Filme gemacht. Und natürlich Spinal Tap gleich als seinen allerersten Film. Wie krass, ne?
Ja. Naja. So.
Ja. Toll. Jan, bevor wir hier aufhören heute mit unserer kleinen Quatschsendung, wollte ich noch dich, was wollte ich dich noch fragen? Zwei, drei Sachen hier. Das Wort Diddlehopser, gab's das eigentlich in deiner Kindheit auch?
Wie muss ich, lass mich nochmal da einmal auf die Metaebene wechseln. Als du diesen Stichpunkt aufgeschrieben hast, in welcher Situation hast du dich da wiedergefunden? Also als du dir überlegt hast, ich schreib mal, gab es das Wort Diddlehopser in deiner Kindheit?
Ich bin gestern im Auto, ich war übrigens mit jemandem gefahren und jemand vor uns ist nicht gefahren, ich so, fahr doch du Diddlehopser! Und dann habe ich eingefallen, dass ich das Wort in meiner, das hat man in der Kindheit gesagt. Nie. Ich möchte jetzt aber wirklich abklären, ist Diddlehopser eine Verpönung für Homosexuelle, darf man das nicht mehr sagen? Oder ist Diddlehopser einfach ein guter Typ, der von Schwanz zu Schwanz springt? Oder ist das einfach jemand, der auf seinen Pimmel springt? Was war die Assoziation?
Ich kenne das Wort Diddlehopser gar nicht. Das ist
wirklich?
Nein, Diddlehopser ist ein, offensichtlich Olli Schulz und seine Bubble.
Das ist ein Hamburger Ausdruck. Jetzt an alle Leute da draußen. Wer kennt aus seiner Kindheit noch das Wort Diddlehopser und was hat er damit assoziiert?
Also,
ich möchte einfach nur wissen, ob ich das Wort irgendwie...
Also Diddle ist Schwanz quasi, Diddle?
Diddle ist doch ein Schwanz. Du Diddle, das hast du doch früher
gesagt. Aber Diddle-Maus kenne ich höchstens, die Schwanzmaus.
Aber kennst du nicht den Ausdruck, oh du, was bist du für ein dummer Diddle?
Nee, kenne ich nicht. Also nie benutzt.
Echt nicht?
Nee. Also Diddle
ist... So ein Diddle, Alter!
Nee, Diddle ist, nicht, das Diddle ist für mich... Ganz klar, Diddlemaus, Briefpapier, 80er, 90er Jahre, das habe ich nie irgendwie als Schwanz oder sowas, nix, gar nichts. Und Diddlehopser.
Ein Diddlehopser ist für mich einfach auch so ein positives Wort. Ich denke an so einen Bugs Bunny oder so einen Typ, der auf seinem Pimmel hopsen kann. Aber falls das eine falsche Assoziation hat und das irgendwie beleidigend ist, dann will ich das Wort. Ich frage mich nur, ob ich das ab und zu mal hier unterbringen kann, den Diddlehopser. Oder ob das einfach.
Im Zweifel Leute, einfach mal sagen und dann mal gucken, was bei Instagram in den DMs passiert. Dann erfährt man es eigentlich relativ zuverlässig,
wo man so steht. Auf alle Fälle interessiert mich, wer das Wort Diddlehopser auch noch aus seiner Jugend kennt. So ein Diddlehopser, also wirklich. Das hat man früher so gesagt. Naja, das wollte ich einfach nur noch
mal abklären. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sich auch beworben haben als Schöffinnen und Schöffen. Das finde ich ganz toll.
Mir haben welche geschrieben, dass sie sich sogar mir auch.
Und dass
auch
einige auch angenommen wurden, ey. Und ich kann bis Ende März ist noch die Möglichkeit, sich zu bewerben. Ich glaube, dann werden die Wahllokale geschlossen und dann ist irgendwann im April Ziehung oder sowas und dann wird verraten oder wird ausgelost, wer es dann wirklich macht. Wer da Lust drauf hat, wer sich dafür interessiert, der kann das immer noch machen. Schöffenwahl.de ist die Internetadresse. Ist das richtig? Schöffenwahl.de, genau. Auf der man sich informieren kann, wie das funktioniert. Bis Ende März kann man sich noch bewerben und dann wird man mit ein bisschen Glück Schöffin oder Schöffe und kann als Richter gleichberechtigt mit der gleichen Stimmkraft wie ein Berufsrichter über das Strafmaß und die Schuld und Unschuld von Angeklagten in Strafprozessen
entscheiden. Einmal über Leben und Tod entscheiden. Das könnt ihr dann.
Wenn ihr darauf Bock habt, solltet ihr es vielleicht nicht machen. Aber wenn euch die Zwischentöne des Lebens interessieren, wenn ihr zum Beispiel die Frage jetzt bei Luden.
Oh, die Zwischentöne des Lebens.
Ja, also die Frage bei Luden. Prostitution. Ist das ein Business für starke Frauen, wo sich starke Frauen einfach zu schnell viel Geld arbeiten können? Oder ist das ein Geschäft, wo Männer Frauen ausnutzen und
ich glaube, das kann man nicht so ganz einfach in Schwarz-Weiß
aufteilen. Genau, und selbst, also aus meiner Schöffenerfahrung jetzt sehr anonymisiert und so, die Fälle, wo es dann um Menschenhandel ging oder um erzwungene Prostitution oder selbst um Delikte im Rotlichtmilieu, wo man dann mit Prostituierten als Zeuginnen zu tun hatte. Man hatte nie das Gefühl da vorne, wenn man da saß als Schöffe, dass das gute Lebensläufe sind und das war dann zwar oft auch von sehr viel Selbstbewusstsein da geprägt, die Aussage und auch die Persönlichkeiten, aber man hat immer gemerkt, so richtig der optimale Lebensentwurf ist das alles nicht und kann mir keiner erzählen, dass das was ist, wo man, ich sag mal, als 10-jähriger Mensch von träumt, eines Tages seinen Körper für Geld zu verkaufen.
Nee, es ist aber auch so, dass alle, wenn diese Phase vorbei ist, so Pornodarsteller und so, wo sind die denn alle geblieben? Ich glaube, die wenigsten wollen über ihre Vergangenheit auch tatsächlich reden, weil da dann doch mehr unangenehm ist als schön ist da vielleicht.
Ich fand das ganz schrecklich, wie mal eine, da ging es um einen Fall von Menschenhandel, dass es einen Zuhälter gab, der quasi seine Freundin auf den Strich gebracht hat und nicht nur seine Freunde, sondern ganz viele seiner, in Anführungsstrichen, Freundinnen und dann von der Zeugin, die auch gleichzeitig eben das Opfer war, wie die dann geschildert hat, wie das dazu gekommen ist, das ist schon wirklich wahnsinnig tragisch und vor allen Dingen, wenn du das so retrospektiv erzählt bekommst, also die Frau das vor 10 Jahren erlebt hat, als sie als junges Mädchen dann da offen mit ihrem vermeintlichen Freund, der sie angeblich liebt, dann auf einmal irgendwie ins Rotlichtmilieu gefahren wurde, dann wurde sie einfach rausgeschmissen und dann bringen wir heute Abend 300 Euro zurück, ansonsten verprügel ich dich.
Ja. Und das genau so was Ähnliches habe ich gerade so im Interview mit einer ehemaligen Pornodarstellerin gesehen, die aus ihrer Zeit erzählt hat, in der sie da gearbeitet hat und wo sie auch von Männern, natürlich junge Mädchen unsicher, 18, 19, 20 Jahre alt, kriegen das Gefühl vermittelt, dass das total gut fürs Ego ist, wenn sie jetzt ein Gangbang machen oder sonst irgendwas, wie die manipuliert werden, ja, wie das ganze Spiel getrieben wird. Das ist echt ein perfides Ding, worüber auch noch nicht, finde ich, genug vielleicht geredet, beziehungsweise es auch jungen Menschen klar gemacht wurde, was sie da machen, weil natürlich alles in einem gewissen Zeitrahmen als extrem, wenn du in einer Phase deines Lebens bist, wo du unsicher bist, wo du Bestätigung willst, ganz viel, die hat das ganz toll, ist ein 1,5-Stunden-Interview, ich weiß leider den Namen gerade nicht, ich werde das nachreichen, hat mich dann doch ziemlich, und das ist ja auch so eine Sache mit dem Alter, ich hatte das vor Jahren mal gesagt, da hast du mich noch ein bisschen belächelt, aber umso älter man wird, wenn man Kinder hat und wenn man früher auch mal gerne Pornos geguckt hat, das ändert sich alles mit der Zeit, es ändert sich das Gefühl dazu, das Bewusstsein, umso älter du wirst, was auch Sex und was auch gewisse Sachen anrichten können, die du vielleicht machst und denkst, das machst du gerne und dann vielleicht doch gar nicht so gerne machst. Da gehört eine gewisse Lebenserfahrung dazu, die manche Menschen da noch nicht haben und ich werde euch dieses Interview, falls es euch interessiert, nochmal nachreichen. Das war nämlich wirklich...
Machst du es bei Instagram in der Story
oder so? Nee, bei YouTube war das. Das ist eine...
Nein, aber verlinkst du das bei Instagram?
Das verlinke ich auf alle Fälle bei Instagram.
Olli Polly 73.
Auch ein langes Thema. Ich habe hier noch eine kurze Sache zum Ende der Sendung machen, Jan. Wir haben hier, Wer wird Millionär-Redaktion? Ich habe das hier gesagt. Irgendwie muss jeder Kandidat inzwischen so eine scheiß Story erzählen, damit er Kandidat werden kann. Mir haben mehrere Leute geschrieben. Zu einem, ich sage seinen Namen nicht, vielleicht will er nämlich nochmal da Kandidat werden. Hey Olli, es ist wirklich so, wie du gesagt hast bei Wer wird Millionär. Ich war in der dritten Runde im Casting und die wollten von mir unbedingt eine krasse Story oder einen komischen Tick haben. Ich habe gesagt, ich will einfach nur mitspielen. Ich will
einfach nur eine Million gewinnen.
Und freue mich drauf, in der dritten Runde zu sein. Und die haben sich einfach nicht mehr bei mir gemeldet.
Das gibt's doch.
Das habe ich übrigens von mehreren Leuten gehört. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo jeder spektakuläre Geschichten erzählen muss. Aber es gibt auch Menschen, die haben sowas wie eine Diskretionsgrenze oder ein Privatleben und wollen das nicht mit allen Leuten teilen. Das muss doch nicht mal was Spektakuläres sein. Du musst doch nicht mal Pornos gedreht haben. Du willst einfach nur dein Leben leben. Willst vielleicht ganz, bist vielleicht nicht so offenherzig wie Olli Schulz oder Jan Böhmermann und ziehst hier von Stuhlgang, also wie ich jetzt oder so irgendwas anderes, sondern bist eine Privatperson und möchtest einfach an einem Quiz teilnehmen. Ich finde, sowas sollten Leuten auch immer noch gegeben werden.
Lass mich das politisch nochmal drehen. Es muss in diesem Land, in unserem Land Deutschland ja wohl noch möglich sein, dass man ohne sich irgendeine Geschichte auszudenken einfach eine Million haben möchte. Ich möchte einfach als, ich möchte morgens aufstehen, ich möchte mit dem Gefühl, ich möchte Millionär werden. Kannst du mit dem
Schwaben-Akzent das bitte nochmal machen?
Ich möchte mit dem Gefühl... Möchte ich zu Günther Jauch gehen, dass diese Million meine Million ist. Ich will da kein Gelaber. Ich will die Million haben. So ist es. Ganz genau so. Oh, scheiße. Jetzt wollte ich den Jingle abfahren da drunter, weil du mir das gesagt hast. Den Jingle. Noch nicht, pass auf jetzt. Ich will mit dem Gefühl zu Günther Jauch gehen, dass diese Million meine Million ist. Das muss in Deutschland ja wohl erlaubt sein. So.
Können wir die Sendung heute der Schwabe und der Assi nennen?
Aber wer bin ich denn dann? Beides oder was?
Du bist der Schwabe. Einfach so, das klingt wie so eine Sat.1-Serie.
Also mit Dieter Krebs und irgendwie...
Ja, meine ich ja, mit Dieter Krebs und Markus Maria Profittlich. Der Schwabe und der Assi.
Dieter Krebs und Markus Maria Profittlich sind
aus... Die haben doch damals diese Sendung gehabt zusammen, diese Gag-Sendung.
Dieter Krebs und Markus Maria Profittlich? Nee, das war Eddie Arendt.
Eddie Arendt
nee, und Quatsch.
Markus... Nee.
Markus Maria Profittlich hat doch nie was mit Dieter Krebs zusammen
doch,
gemacht.
Doch, wo sie da der Dicke und der... Wie heißt... Nee, der Dicke und der Belgier.
Ja.
Der eine war Belgier.
Das sind verschiedene Unterhaltungsgenerationen. Komplett
Alter,
verschieden,
Alter. Ich bin nur noch Gemüse im Kopf. Das sind die letzten guten Jahre. Meine Festplatte rauscht völlig ab, Leute.
Ja, und mich ziehst du in der Mitleidenschaft. Ich bin Anfang 40, Alter. Weißt du, was ich diese Woche rausgefunden habe? Ronan Keating ist erst 46. Ich dachte, der wäre so, geht auf die 60 zu. Der ist nur 4 Jahre älter als ich. Habe ich direkt gedacht, ey, Alter, life is a rollercoaster.
Der hat viel gegeben.
Life is a rollercoaster. You just gotta ride it.
Ich muss dir mir den mal angucken. Leute, das war's mal wieder mit Fest und Flauschig, die Sonntagssendung.
Schöffenwahl.de, wenn ihr Schöffen werden wollt, Schöffenwahl.de, meldet euch an. Ihr müsst 26 sein, keine Vorstrafen. Ich weiß, es fickt einen an, das ist total kacke. Ich glaube, Leute, die keinen deutschen Pass haben, dürfen es nicht. Es ist, auch wenn du ewig hier schon wohnst, es nervt, aber geht erst ab 26. Und nur bis 69. Also man darf Auto fahren, bis man tot umfällt. Aber Schöffe werden, lieber nicht.
lieber nicht.
Bitte meldet euch am Mittwoch zur Nachkontrolle ab 10 Uhr oder 9 Uhr morgens, damit wir mal nachgucken, ob das neue Implantat festhält bei euch in den Zähnen. Wir sind Mittwoch da mit der kleinen Kontrollsendung und checken dann, ob ihr stabil geblieben seid.
Ja, wie sieht denn dein Wochenende noch aus? Zum Schluss ein bisschen kleiner Blick nach vorne. Was hast du jetzt heute noch vor, Oliver?
Ich krieg Besuch von einem lieben Freund.
Machst du was Leckeres?
Wir wollen zusammen kochen.
Ihr kocht zusammen? Ihr kocht zusammen?
Dann gehen wir mit Juri in den Wald. Dann gehen wir mit Juri in den Wald.
Du kochst mit Leuten zusammen? Das kriegst du hin?
Also ich koche für die.
Ach so, ja, ja. Was gibt's denn?
Eine vegetarische Bolognese.
Ich muss auch gleich nochmal los. Ich muss noch einkaufen. Ich habe keine Eier mehr und brauche noch Parmigiano Reggiano. Muss ich mir noch kaufen?
Es gibt wirklich eine vegetarische Bolognese. Dann gibt es heute Abend einfach wahrscheinlich ein Brotteller und Mandalorian bei mir, die erste Folge von der dritten Staffel. Morgen, der Sonntag steht ganz, also ich bin wie dem Samstag auf morgen, steht ganz im Zeichen des Sports. Das heißt, ich werde dann mir einen Jogginganzug anziehen und durch die Wohnung laufen und einen Sportler fühlen. Und Montag ist wieder ganz normal Standard. Ne?
Ich muss noch Erbsen, ich muss noch die Erbsenmilch kaufen. Meine Erbsenmilch ist alle.
Ich habe genug. Hast du nicht noch, hast du nicht auch so viel bekommen?
Ich habe einen riesen Milchverbrauch, 3 Liter die Woche. Gehen hier durch den Körper.
Genau. Leute, macht's gut.
Das war fett und flauschig diese Woche. Der Schwabe und der Assi.
Der Schwabe und Assi. War viel Schönes dabei. Oder hatten wir. Doch, kommt der Schwabe und der Assi.
Ja, und es war aber geil, wie wir am Anfang so völlig lost reingekommen sind. Zwischendurch einige Höhepunkte und am Ende haben wir es wieder verloren. Am schönsten finde ich immer diese kurzen Pausen, wenn wir auf den Zettel gucken und denken: so, sollen wir jetzt noch ein Thema aufmachen oder ist einfach jetzt Schluss für heute? Ist einfach Schluss
so,
für heute.
Ey, das, so geht's mir auch. Ich habe hier auch noch ein paar. Aber weißt du, was das Schöne ist, Jan? Ich habe nie das Gefühl, am Ende tatsächlich, jetzt hier mal.
Es fällt alles runter hier!
Ja, ich weiß, das sieht auch scheiße aus da bei dir. Die ganzen Cola-Dosen, die Pizza-Boxen.
Es fällt alles
so
runter. Jetzt muss
wie
ich aufräumen.
Wie so ein 19-Jähriger. Also wenn ihr das sehen würdet, ne, dann würdet ihr so einen Respekt vor Jan Böhmermann verlieren. Wie vermüllt das da aussieht. Das sind doch Cola-Dosen von Punica. Also hier, Punica-Flaschen.
Das die ist meine Cola-Dosen-Sammlung. Weißt du noch, ist Bon Jovi ist mit drauf. Aerosmith, die Rock-Cola-Dosen, die habe ich alle. Die ganze Sammlung.
Mann. Fürchterlich. Ja, Jan, noch hängst du mit dem kleinen Finger hängst du noch an der Jugendlichkeit, am Felsen der Jugendlichkeit. Aber auch der kleine Finger rutscht bald ab, verspreche ich dir.
Pinkies,
macht euch eine schöne Woche.
Macht euch eine schöne Woche bis Mittwoch bei Fest und Flasch. Fällt alles.
Tschüss.
Oh Gott, ey. Peinlich.